Deutschlandfunk Nova, Redaktionskonferenz.
Versprechen sollte man halten, sonst braucht man sie ja nicht machen. Ist ganz einfach, ne? Angela Merkel hat im Wahlkampf gesagt, dass sie verspricht, dass sie das Klimaziel bis 2020 doch noch erreichen will. Um es mal ein bisschen genauer zu machen, dieses Versprechen von ihr lautet, bis 2020 sollen die klimaschädlichen Emissionen um 40% gesenkt werden, also unter den Wert gesenkt von 1999. Und nun, ihr habt es gerade schon im Update bei uns erfahren, stellt sich raus, das wird wohl nicht klappen. Deutschland scheitert an den selbstgesteckten Klimazielen und wir werden euch gleich mal sagen, woran das unter anderem liegt. Das Power-Mittwochsabend-Team heute sind übrigens Johannes Doppelt.
Ja, das bin ich, hallo.
Schönen guten Abend, geht's dir gut?
Mir geht's ganz ausgezeichnet, danke.
Das ist schön, das freut mich, mir auch. Mein Name ist Sonja Meschkat. Grüß euch.
Deutschlandfunk Nova.
Wir haben hier versucht, möglichst viel davon mitzuhören, parallel zur Sendung. Und es hat dann tatsächlich auch eine Weile gedauert, bis Carles Puigdemont, der Chef der Regionalregierung von Katalonien, in seiner Rede an dem Punkt angekommen ist, wo er landen wollte und von der natürlich auch alle wissen wollten, wie wird er sich dazu äußern. Und selbst als er es gesagt hat, war es immer noch etwas verwirrend. Also Puigdemont hat ja erklärt, dass er das Mandat habe, Katalonien für unabhängig zu erklären, dass er das aber um ein paar Wochen verschiebt, weil er eben verhandeln möchte mit der spanischen Regierung in Madrid. Und die weiß offensichtlich auch nicht so genau, woran sie jetzt ist. Der Ministerpräsident Rajoy hat ja heute eine Rede gehalten und ich spreche drüber mit unserem Korrespondenten in Madrid, Marc Dugge. Marc, wie hat sich Rajoy denn heute geäußert?
Naja, er hat um Klarheit gebeten, was jetzt diese Erklärung genau besagen soll, ob sich Katalonien tatsächlich von Spanien lossagt, ob es sich um eine wirkliche Unabhängigkeitserklärung handelt, die Carles Puigdemont gestern gegeben hat und die er auch unterzeichnet hat ja nach dem Abend. Also er hat da um Klarheit gebeten. Das ist im Prinzip schon ein erster Schritt, allerdings wirklich für einen ganz großen Prozess, der hier der nukleare Prozess heißt, weil er einfach so eine unglaubliche Wirkung entfalten kann. Der Artikel 155 der spanischen Verfassung, an dessen Ende sozusagen dann auch die Suspendierung, die Aussetzung der Autonomierechte Kataloniens stehen kann. Das hat er heute mit dieser formellen Frage in Gang gesetzt und das könnte an dessen Ende stehen.
Warum hat sich Puigdemont denn so halbgar ausgedrückt? Also was war der Grund? Kann man das schon genauer sagen?
Also es gab wohl bis zur letzten Minute Diskussionen über diese Erklärung, die er da abgeben wollte. Tatsächlich gab es Menschen, die auf ihn mäßigend eingewirkt haben, aus seiner Partei auch, die gesagt haben, mach jetzt keinen harten Schnitt, gib keine harte Unabhängigkeitserklärung, sondern das können wir uns jetzt einfach nicht leisten. Wir erinnern uns, da sind ja so viele Unternehmen in den letzten Tagen aus Katalonien abgewandert. Das hat schon auch ziemlich viel Eindruck gemacht hier in der Region. Und da war die andere Seite, die Separatisten, die gesagt haben, wir wollen aber eine sofortige Unabhängigkeitserklärung. Wir haben doch nach diesem Referendum ein Mandat dafür, nach ihrer Meinung zumindest. Und zwischen diesen beiden Polen war Puigdemont und ich glaube, er hat versucht, mit dieser etwas seltsamen Formel Unabhängigkeit, ja, aber erst in ein paar Wochen, so eine Art von Kompromiss zu finden.
Ist denn die Situation jetzt immer noch so festgefahren wie vor diesen beiden Reden oder hast du das Gefühl, da bewegt sich jetzt zumindest millimeterweise etwas?
Also ich würde sagen, Rajoy hat das geschickt gespielt. Der Ball ist jetzt wieder im Feld von Puigdemont, denn er muss jetzt reagieren. Er muss sich dazu äußern und verhalten, was er da gestern Abend genau gesagt hat. Wenn er sagt, ja, ganz genau, wir wollen die Unabhängigkeit, dann setzt er ein Programm, einen Prozess in Gang, von dem er weiß, was auf ihn zukommt, dass nämlich diese Autonomierechte in Katalonien ausgehebelt werden sozusagen, dass seine Regierung entmachtet wird, dass er möglicherweise sogar ins Gefängnis wandern kann. Und wenn er das aber nicht tut, dann ist natürlich auch klar, dass er sozusagen die Wut der Hardcore-Separatisten auf seiner Seite hat. Die hat er allerdings irgendwie auch eh schon.
Deutschlandfunk Nova, Redaktionskonferenz.
Es ist schon erstaunlich, wie weit Eigenwahrnehmung und Realität manchmal auseinanderliegen. Deutschland und die selbst auferlegten Klimaziele, die sind ein ganz gutes Beispiel dafür. Denn an die werden wir wohl nicht rankommen. Und zwar krasser nicht rankommen als bisher gedacht. Die Süddeutsche Zeitung berichtet, das Bundesumweltministerium hat mal nachgerechnet und dabei kommt unter anderem heraus, dass Deutschland es nicht schaffen wird, die schädlichen Emissionen so weit zu senken, wie das ursprünglich mal geplant gewesen ist. Ich habe drüber gesprochen mit Georg Ehring aus der Deutschlandfunk Wissenschaftsredaktion. Georg, es ist ja immer einfach, mit dem Finger auf andere zu zeigen. Ne? Das machen wir ganz gerne auch mal bei den USA. Die wollen ja ihren Klimaschutzplan streichen. Das will die deutsche Regierung jetzt zum Glück nicht. Aber warum bleibt Deutschland so stark zurück hinter den eigenen Erwartungen?
Ja, Deutschland hat vor über 10 Jahren versprochen, bis 2020 40% weniger CO2 und hat dann sehr, sehr wenig dafür getan. Wir haben immer die Energiewende, auf die wir stolz sind, ich meine auch zu Recht, aber die dient in erster Linie dazu, die Atomkraftwerke zu ersetzen, die ebenfalls kein CO2 ausstoßen. Und dann müsste es darauf ankommen, die Braunkohlekraftwerke abzuschalten. Das haben sich jetzt Großbritannien vorgenommen, das nehmen sich die Niederlande vor, aber Deutschland bisher nicht. Da gibt es keinen Zeitplan und auch keine Abschaltungen im größeren Umfang. Und der Braunkohlestrom, der wird einfach weiter produziert, ins Ausland verkauft und damit belastet er die deutsche Klimabilanz. In anderen Bereichen ist es ähnlich. Ich will mal die Mobilität rausnehmen, das Auto. Ja. Deutschland rühmt sich als Hersteller der besten Autos in Europa, Premium-Autos, die dann natürlich ein bisschen mehr Sprit verbrauchen als andere. Und deshalb ist die Bundesregierung in Brüssel bei der Europäischen Union immer aufgetreten, nicht so starke CO2-Ziele für die Autobranche. Und die Quittung sehen wir auf jeder Straße. Die Autos werden immer dicker und auch das belastet die Klimabilanz. Einfach weil immer mehr Tonnen an Stahl, Plastik und sonst was durch die Gegend gefahren werden.
Ist das denn so ein generelles Problem? Also, dass wir Deutschen für uns sagen, also wir sind jetzt so die großen Umweltretter, aber in Wirklichkeit sieht es eben gar nicht so besonders dolle aus?
Ja, kann man sagen. Ja, die Deutschen reden gern über die Umwelt. Wir haben ja auch zum Beispiel die Grüne Partei, die als Umweltpartei im Bundestag seit vielen Jahren sitzt und teilweise auch in der Regierung. Das haben nicht so viele Länder. Aber was die Umsetzung angeht, sieht es ziemlich mau aus und das hat einfach auch mit unserem Wohlstand zu tun. Wer viel Geld ausgibt, der verbraucht auch viel. Wir reden von Ökologie, man redet sogar von Ökotourismus und fliegt dann mit dem Flugzeug dahin. Ein Ziel, das mit dem Flugzeug erreicht wird, das kann kein Ökotourismus sein, weil Fliegen die schlimmste Klimasünde ist, zu der der Mensch überhaupt in der Lage ist, wenn man mal von der Raumfahrt absieht.
Wo ist denn für dich so die Lücke, also zum Beispiel Thema Umweltschutz oder Emissionsausstoß zwischen dem, wie wir uns da so selbst wahrnehmen und der Realität, beziehungsweise warum ist die immer noch so groß? Wohlstand ist der eine Grund, hast du gesagt.
Der zweite Grund ist, glaube ich, die Tatsache, dass man sich ungerne in seine Lebensgewohnheiten eingreifen lässt. Das haben ja die Grünen erfahren beim Veggie Day. Die haben ja gesagt, einen Tag die Woche auf Fleisch möglichst zu verzichten. Die Deutschen essen gerne Fleisch, wie viele andere auch, und vor allem Rindfleisch. Rinderzucht belastet die Klimabilanz und in solche Lebensgewohnheiten lässt man sich ungerne eingreifen. Dann ist plötzlich die Rede von Freiheit, die beschnitten wird und freiwillig macht man es auch nicht. Aber es ist so, zum Beispiel eine vegetarische Ernährung ist sehr, sehr viel klimafreundlicher als eine Ernährungsweise mit Fleisch. Eine Ernährungsweise, wo nicht so viel transportiert wird, ist auch klimafreundlicher. Und da stellen sich die Menschen nicht gerne um und deshalb bleibt es so, wie es ist und bleibt auch so klimaunverträglich, wie es ist.
Jetzt haben wir ein paar Beispiele schon benannt, wo es nicht so gut klappt in Deutschland. Gibt es denn auch was, wo man irgendwie sagen kann, also das funktioniert ganz gut?
Wir rühmen uns ja, die besten Mülltrenner der Welt zu sein. Und im Bereich Mülltrennung, das habe ich gerade nochmal nachgeschaut, sind wir in der Tat relativ gut. Es wird fast nichts mehr deponiert ohne Vorbehandlung. Es wird relativ viel Müll wiederverwertet. Man denke an die Plastikverpackungen, man denke an das Glas, man denke an Altpapier, dass sich auch alles lohnt. Aber da muss ich auch einen kleinen Wermutstropfen einkippen sozusagen. Denn wir sind ein Volk, das sehr, sehr viel Müll produziert. Mehr als 600 Kilo im Jahr. Das ist über 100 Kilo mehr als der durchschnittliche Europäer. Und das ist einfach im Widerspruch zu dem Selbstbild, dass wir beim Müll vorbildlich sind, auch wenn wir ganz gut den Müll trennen.
Deutschlandfunk Nova, Redaktionskonferenz.
Nee, komm. Also probieren könnte man ja mal, wenn es schon Einhornbraten gibt. Also ich würde es machen. Es hätte ihn ja tatsächlich fast gegeben, diesen Einhornbraten in Island. Aber das Einhorn darf jetzt doch weiterleben. Johannes Doppelt, unser Reporter, bitte klär uns nochmal schnell auf. Seit wann gibt es denn auf Island Einhörner?
Ich muss dich leider enttäuschen, Sonja. Es ist kein echtes Einhorn. Es ist eigentlich ein Schafbock, das Einhorn. Der sieht allerdings tatsächlich ein bisschen wie ein Einhorn aus, denn er hat eben nur ein Horn, genau.
Ich hab's mir fast gedacht.
Das liegt daran, dass bei ihm die beiden Hörner, die diese Schafe normalerweise haben, haben wir immer zwei, zu einem Horn zusammengewachsen sind. Ist wohl relativ ungewöhnlich und deswegen heißt er jetzt auch in Island, ich hoffe, ich spreche es einigermaßen richtig aus, Einhyrningur.
Das klingt schön, also fast so schön wie Einhorn. Aber warum sollte das Einhornschaf denn geschlachtet werden?
Ja, laut der Bäuerin, der das Schaf gehört, ist der Bock zu schmächtig, also zu dünn, um ihn noch irgendwie in der Zucht einzusetzen und ihn dazu gebrauchen. Und auch insgesamt ist er wohl nicht so richtig fit und gesund. Eigentlich sollte das Tier dann zuerst in den Zoo in Reykjavik kommen. Das ging dann aber nicht wegen so bestimmter rechtlicher Probleme in Island. Und deshalb sollte Einhyrningur eben geschlachtet werden. Aber jetzt gibt es doch noch Hoffnung, das Schlachten ist erstmal vom Tisch, denn das Einhornschaf soll nächsten Monat versteigert werden bei einer lokalen Auktion. Geld wird dann natürlich auch für wohltätige Zwecke gespendet. Was dann aber der neue Besitzer mit dem Einhorn macht, ist natürlich noch eine andere Frage. Nicht, dass er auf die Idee kommt, irgendwie dieses Horn dann zu verkaufen oder so. Soll der magische Fähigkeiten haben?
It's magic.
Also noch darf man sich nicht zu früh freuen. Okay. Über das Schicksal von Einhörningur.
Also das ist inzwischen ziemlich berühmt gewordene Einhornschaf. Aus Island muss vorerst wohl doch nicht zum Schlachter. Es wird erstmal versteigert und dann wünschen wir ihm für die weitere Zukunft viel Glück und Kraft.
Deutschlandfunk Nova, Redaktionskonferenz.
Was ist heute nochmal für ein Tag? Ach ja, richtig. Heute ist Weltmädchentag.
Mit dieser Kampagne Because I'm a Girl natürlich Veränderungen für Mädchen weltweit erreichen. Wir wollen auf ihre Bedürfnisse aufmerksam machen. Das machen wir ganz besonders am Weltmädchentag, indem wir 50 bekannte Gebäude in 30 Städten am heutigen Tag in ein pinkes Licht tauchen.
Das ist Maike Röttger gewesen. Die ist Geschäftsführerin von Plan. Das ist eine Organisation, die sich eben darum kümmert, was Mädchen, wenn sie noch ganz klein sind, eben was sie brauchen, was sie wollen. Und heute geht es eben genau um diese. Und es ist ja eigentlich eine gute Sache, ne? Nur die Farbe, von der wir da gerade gehört haben für den Weltmädchentag, ist ernsthaft pink? Ist das jetzt völlig daneben? Ist es einfach nur völlig dämlich? Oder ist das vielleicht doch ganz clever gedacht? Unser Reporter Stefan Beuting hat die Antwort.
Pink, pink,
pink, pink.
Sollten Mädchen im Alter von 15 bis 19 Mutter werden? 2015 sind es jedenfalls 15 Millionen Mädchen geworden. Viele dieser Mädchen brechen die Schule ab. Komplikationen bei frühen Schwangerschaften sind bei diesen jungen Frauen die Haupttodesursache. Wenn Mädchen wegen einer Schwangerschaft überhaupt noch zur Schule gehen können, droht ihnen geschlechtsspezifische Gewalt auf dem Schulweg. Weniger Bildung, weniger Teilhabe, höheres Armutsrisiko und dann das mit den Genitalverstümmelungen. Die Situation verbessert sich zwar, aber immer noch sind 200 Millionen Mädchen und Frauen verstümmelt. Also genug, worüber wir am Weltmädchentag reden könnten. Doch leider drängt sich da eine Farbe in den Vordergrund. Und die legt sich gerade über alles andere.
Blau und Rot und Gelb dazu und Grün wäre noch besser. Und dann würde ich sagen, ja, das ist ein starkes Zeichen. Wissen Sie, wir können 9 Millionen Farben unterscheiden. Warum nehmen wir denn nicht 4 statt nur eine?
Axel Fenn hat von dem Weltmädchentag gehört. Er, als Professor für Farbgestaltung und Trendscouting in Hildesheim, würde eher was Buntes vorschlagen.
Na, es wäre eine Mischung aus kalten Farben, warmen Farben, sachlichen Tönen, Spielfarben, Farben der Geselligkeit, der Kommunikation.
Wäre das so ein Mosaik?
Es wäre eigentlich ein Mosaik, ja. Ja, ein Mosaik.
Und die Kampagne wäre, wenn es nach Axel Fenn gehen würde, alles, aber nicht pink.
Ja, das halte ich für enttäuschend.
Pink? Das sei viel zu stereotypisch.
Es ist so eine einseitige Wahl, die sicherlich nicht die Mädchen getroffen hätten.
Und auch wenn Fan die Initiative an sich schätzt, die Farbwahl eher nicht.
Sie ist untauglich.
Pink. Pink.
Die Kampagne gibt es seit 2003. Die Kampagnenfarbe Pink bzw. Magenta auch. Maike Röttger, Geschäftsführerin von Plan, kennt den Diskussionsbedarf.
Wir haben diese Farbe jetzt irgendwann auch mal festgelegt tatsächlich. Sie wird jetzt auch damit assoziiert. Wir erleben, wie dieses pinke Licht, in das wir Gebäude tauchen, sich inzwischen in Deutschland verselbstständigt. Also es wird nicht mehr nur von uns initiiert, sondern Städte fangen an, von alleine ihre Gebäude in diese Farbe zu tauchen, um ein Zeichen für die Rechte der Mädchen zu setzen.
Brücken, Kirchtürme, Brunnen, Bürofassaden, alles in Pink. Und natürlich fragen dann viele, was ist denn das? Worum geht's? Ah, um Gleichberechtigung und Rechte von Mädchen. Aber viele bleiben auch bei der Frage hängen, why the hell pink?
Pink wird durchaus als eine starke, kraftvolle Farbe wahrgenommen. Und das ist ja auch etwas, was wir damit symbolisieren wollen, dass diese Mädchen Kraft haben sollen, Stärke haben sollen, um ihre Rechte zu verwirklichen.
Pink als leuchtend starkes Signal, kraftvoll. Fan sagt, Pink sei farbpsychologisch halbseiden, Konnotation ärmliches Rot.
Es ist ein typischer Fehlgriff in die Farbkiste, wie ich sie so häufig erlebe.
Ja, aber wir diskutieren darüber. Ob die bunte Lösung funktioniert hätte, gerade das mit diesem Anstrahlen, ich weiß nicht. Im aktuellen Missy-Magazin jedenfalls wird Millennial Pink als die kommende Modefarbe gefeiert. Und dort steht, es ist also nicht die Farbe per se, die am Gedankengerüst der Geschlechtergerechtigkeit rüttelt, sondern das sozial konstruierte Geschlecht drumherum.
Diese Farbendiskussion ist tatsächlich erst so seit 2 Jahren aufgekommen. Das Interessante ist, dass eben alle sagen, wir finden diese Kampagne toll, haben wir die richtige Farbe dazu?
Die Antwort ist ganz klar, jein. Nein, weil das Pink vordergründig billig und klischeehaft ist. Ja, weil genau dadurch Spannung reinkommt, weil die Farbe streitbar ist. Ja, und wir eben drüber reden.
Man sollte, glaube ich, besser nachdenken.
Und manchmal vielleicht besser nicht.
Die Farbe für den Weltmädchentag ist pink. Das darf man clever finden oder auch einfach nur doof. Stefan Beuting, unser Reporter, hat es euch nochmal aufgedröselt.
Deutschlandfunk Nova, Redaktionskonferenz.
Diese Situation, die klingt echt eigenartig. Da gibt es 1000 Anhänger des sogenannten Islamischen Staates und die lassen sich freiwillig von kurdischen Peschmerga verhaften. So ist das passiert vor ein paar Tagen in Hawija im Irak. Der kurdische Geheimdienst vernimmt diese Männer gerade und offenbar erzählen die alle ähnliche Geschichten. Zum einen, dass sie Köche oder Beamte seien und dass IS-Gouverneure von oberster IS-Stelle erlaubt hätten, dass diese Männer sich ergeben. Was sagt das aus über den Zustand der Terrororganisation Islamischer Staat? Daniel Gerlach ist Chefredakteur bei der Zeitschrift Zenit und kann uns bei der Antwort weiterhelfen. Wofür steht das? Also wenn sich 1000 IS-Anhänger ergeben, lässt sich daraus ableiten, wie stabil oder eben auch wie instabil die Stärke des IS ist?
Das kann man schon sagen. Der sogenannte Islamische Staat ist überhaupt nicht mehr stabil. Abgesehen davon, dass ich eigentlich davon ausgehe, dass er nie stabil im eigenen Sinne gewesen ist. Aber seine militärischen Kapazitäten sind erschöpft. Und wenn sich viele Menschen ergeben und nicht bis zum letzten Mann kämpfen wollen, dann kann das auch darauf hindeuten, dass möglicherweise das selber Iraker sind. Also weniger Ausländer, weniger welche, die befürchten müssen, dass sie entweder verkauft oder gleich umgebracht werden, vielleicht eine Chance sehen, dass sie sich in die irakische Gesellschaft wieder integrieren lassen. Kann aber auch damit zu tun haben, wem sie sich ergeben. Denn es gibt Gegner, von denen der sogenannte Islamische Staat wenig Gnade zu erwarten hat. Und es gibt andere, bei denen die Chancen darauf, dass man vielleicht in einen Camp kommt und für gewisse Zeit zumindest überlebt oder möglicherweise wieder freigelassen wird, dann größer sind.
Sie haben eben gesagt, Sie haben eh nie geglaubt, dass der IS so stabil gewesen ist. Warum?
Na schauen Sie, auch wenn viele Experten Gegenteiliges haben verlauten lassen, auch aufgrund des medialen Drucks, der immer da war, wieder irgendwie auf spektakuläre Ereignisse mit spektakulären Statements reagieren zu müssen. Sie ist kampfkräftig gewesen, hatte auch gewisse Verwaltungsstrukturen, aber hat doch immer maßgeblich davon gelebt, dass sie sich im Kampf in der Expansion befunden hat. In dem Moment, wo sie selber aber angegriffen wurde und wo sie sich konsolidieren musste, hat sie eben versagt. Und deswegen bin ich auch von Anfang an der Ansicht gewesen, dass mit gewissen feinen Kräften man diese furchtbare Organisation zweifelsohne besiegen kann, wenn man es denn möchte. Ich glaube, es hat daran gelegen, dass man es lange Zeit einfach nicht wollte, weil man glaubte, es schadet im Zweifelsfall immer den anderen mehr als mir. Also macht man sich nicht nass.
Was glauben Sie denn, wie groß diese Organisation überhaupt noch ist? Kann man das abschätzen?
Ja, da gibt es viele Spekulationen und Zahlen zu. An den Spekulationen möchte ich mich ehrlich gesagt nicht beteiligen, aber ich schätze, es werden noch so vielleicht 3.000 bis 4.000 aktive Kämpfer sein, die zum Teil aber in den Untergrund gegangen sind. Der Blick ist jetzt natürlich nicht nur auf den Irak zu richten im Kampf gegen den sogenannten Islamischen Staat, sondern auf die Euphrat-Schiene im syrisch-irakischen Grenzgebiet. Dort befinden sich zugänglichen Informationen nach noch die Familien einiger der Kader und dorthin wird sich der Kampf gegen die Organisation auch verlagern. Man hört aus dem Irak selber, dass viele, die es sich leisten konnten, die Geld hatten, den Bart abrasiert haben und sich entsprechend irgendwo wieder eingekauft haben, Beamte bestochen haben oder einfach versucht haben, unterzutauchen. Und es gibt eben diese zwei Gesichter dieser Organisation. Das eine sind internationale Dschihadisten, panarabische Dschihadisten, aber eben auch ein starker Bodensatz von irakischen Staatsbürgern aus den Gebieten um Mosul herum. Deswegen ist der Islamische Staat dort ja auch zu Hause und so erfolgreich gewesen, weil er es doch geschafft hat, sich in der Bevölkerung zu verankern und einen gewissen Rückhalt auch in der Bevölkerung zu bekommen. Und diese Leute versuchen natürlich jetzt mit dem Leben davon zu kommen und irgendwo unterzutauchen.
Wenn Sie jetzt gerade schon gesagt haben, wo der IS noch aktiv ist, was ist eigentlich mit Afrika?
Ja, in Libyen treten immer wieder Organisationen in Erscheinung oder dschihadistische Gruppen, die sich zu diesem Projekt Islamischer Staat bekennen, ihm zum Teil die Treue geschworen haben. In Nigeria, in der Sahelzone gibt es das auch, übrigens auch in Südostasien, in Afghanistan, in Pakistan. Es gibt verschiedene Ableger. Das sind aber nach meinem Dafürhalten nicht unbedingt Organisationen, die unter dem Kommando des Islamischen Staates in Irak und Syrien, wie er mal hieß, stehen, sondern Organisationen, die nach einem entsprechend ähnlichen Muster operieren, die ihm ideologisch die Treue halten und den Namen Islamischer Staat so als Marke benutzt haben, um sich selber besonders furchtbar, aber auch erfolgreich erscheinen zu lassen. Diese Marke ist gerade dabei, diskreditiert zu werden. Und es kommen andere dschihadistische Organisationen wieder auf, unter anderem verschiedene Ableger von Al-Qaida, die in Konkurrenz standen zum Islamischen Staat. Also die Organisation IS ist meiner Meinung nach nicht von Dauer, ist nicht nachhaltig, wie man das so sagt, aber der Dschihadismus, die Ideologie des Dschihadismus ist alles andere als tot. Und auch zeitversetzt kann man sagen, dass sie weiterhin Zulauf hat und weiterhin eine erhebliche Bedrohung für die Region, aber auch für Staaten in Afrika, in Asien oder hier in Europa ist.
Daniel Geller von der Zeitschrift Zenit glaubt nicht, dass die Terrororganisation IS noch besonders stark ist. Hintergründe dazu im Interview mit Deutschlandfunk Nova.
Deutschlandfunk Nova. Redaktionskonferenz.
Bis hierhin alles super gelaufen. Du willst einen Job beim Film und du bekommst ihn auch bei einer sehr, sehr großen internationalen Produktionsfirma. Und dann kommt der Chef, quatscht eine Runde mit dir, ist eigentlich alles soweit ganz nett. Und dann fragt er, hör mal, kannst du mich massieren oder mir beim Duschen zugucken? Das klingt wie ein richtig, richtig schlechter Witz, aber das ist offenbar passiert und zwar bei Harvey Weinstein. Das ist ein ganz mächtiger Mann in Hollywood, der hat eine Produktionsfirma, die Weinstein Company. Die haben unter anderem Filme produziert wie Inglourious Basterds. Und dieser Harvey Weinstein, der soll Frauen sexuell belästigt haben, darunter auch bekannte Schauspielerinnen wie Angelina Jolie oder Gwyneth Paltrow. Jetzt gibt es weitere Enthüllungen, über die uns Nicole Markwald, unsere Korrespondentin in Los Angeles, mehr erzählen kann. Nicole, was sind denn jetzt die neuesten Vorwürfe gegen Harvey Weinstein?
Es gab jetzt im New Yorker eine weitere Reportage. Der Autor hat 10 Monate lang recherchiert und mit Dutzenden Frauen gesprochen und unter anderem auch mit 3 Frauen, die Weinstein Vergewaltigung vorwerfen. Und es läuft wohl offensichtlich oder lief immer nach dem gleichen Muster ab. Du hast es sehr schön beschrieben. Es sind in der Regel Frauen aus seinem Dunstkreis, die beruflich mit ihm zu tun haben. Übrigens nicht nur Schauspielerinnen, das sind teilweise auch Angestellte aus der eigenen Firma oder Praktikanten. Lieferantinnen, die zu einem Termin bestellt werden. Manchmal ist sogar noch eine andere Frau dabei aus der Firma, sozusagen als Lockvogel, dass man sich erstmal entspannt. Ah ja, man hat vielleicht ein paar Gerüchte gehört, geht trotzdem hin. Ah, da ist noch jemand anders. Diese andere Frau entschuldigt sich dann nach einer Weile. Man ist alleine mit Weinstein und dann kam es eben zu diesen Annäherungsversuchen und mehr.
Äußert sich denn Weinstein irgendwie dazu? Sagt er was?
Er hat sich über seine Anwältin geäußert und die Vorwürfe zurückgewiesen. Das, was vorgefallen sei, geschah immer in Einvernehmen. Er habe sich auch nie an Frauen gerecht, die seine Zuneigung zurückgewiesen haben, weil natürlich kam auch das bei vielen Frauen zur Sprache, warum sie sich jetzt erst zu Wort melden. Und ganz häufig hieß es da, ich hatte einfach Schiss. Dieser Typ ist eine Riesennummer in Hollywood und nicht nur da, sondern im ganzen Land. Was ist, wenn der mich hasst? Der macht mich fertig. Und deswegen haben viele Frauen einfach stillgehalten. Manchmal ist das ja auch nur einmal passiert. Er ist ihnen einmal zu nahe gekommen oder hat versucht, sie zu bedrängen. Man hat das einfach weggetan. Und es gab eben auch Frauen, die anderen davon erzählt haben. Und dann hieß es, naja, so ist der Howie. Also so ein bisschen mit Schulterzucken. Es gab eben immer diese Gerüchte, aber das Ausmaß des Missbrauchs, das ist tatsächlich erst jetzt wirklich deutlich geworden.
Jetzt gibt es ja mittlerweile schon einige Menschen, die sich von Weinstein distanzieren. Also Meryl Streep zum Beispiel oder Kate Winslet oder auch George Clooney. Weinsteins Frau, die hat sich getrennt von ihm. Das ist so diese persönliche Ebene. Es gibt aber jetzt offenbar auch eine politische, die brisant oder wo es dann eben brisant werden könnte für ihn. Warum?
Ja, Harvey Weinstein ist einer der größten Unterstützer der Demokraten. Das heißt nicht nur, dass er selbst der Partei oder einzelnen Politikern sehr viel Geld spendet, sondern er hat sich auch für die Demokraten im Allgemeinen stark gemacht. Er hat Spendengalas organisiert. Erst vor einem Jahr, wo wir kurz vor der Präsidentschaftswahl standen, gab es eine für Hillary Clinton. Das heißt, da werden berühmte, reiche Menschen eingeladen, die sehr viel Geld dafür bezahlen, bei diesem Essen dabei zu sein, bei dem Hillary Clinton Rede hält und so weiter. Also er hat durchaus die Nähe zum politischen Establishment auch gehabt, auch zu den Obamas. Also auch für die hat er gesammelt. Die ältere Tochter der Obamas hat ein Praktikum in der Weinstein Company gemacht im vergangenen Sommer. Also da gab es nicht nur berufliche, sondern auch eine persönliche Ebene. Und sowohl die Obamas als auch Hillary Clinton haben sich zu Wort gemeldet und gesagt, wir sind angewidert von diesem Verhalten. Das ist nicht zu tolerieren. Das muss bestraft werden. Und egal wie bekannt oder wie reich jemand ist, das ist einfach nicht hinzunehmen.
Harvey Weinstein, Filmproduzent aus Hollywood, soll Frauen sexuell belästigt und sogar vergewaltigt haben, so die Vorwürfe, aktuelle Infos dazu von unserer Korrespondentin in Los Angeles, Nicole Markwald.
Deutschlandfunk Nova, Redaktionskonferenz.
Und jetzt die Highlights aus den Wissensnachrichten von heute Mittwoch, zusammengefasst von Sabrina Loy.
Deutschlandfunk Nova, Wissensnachrichten.
Unsere Vorfahren waren offenbar Klimaflüchtlinge. Das geht aus einer Klimastudie hervor, die im Fachmagazin Geology erschienen ist. Geoforscher aus Arizona und New York haben Sedimente in Ostafrika untersucht. Daraus konnten sie ablesen, wie sich das Klima in den letzten 200.000 Jahren verändert hat. Demnach war das Klima zwischen 120.000 und 90.000 Jahren vor unserer Zeit warm und feucht. Ideale Lebensbedingungen für den anatomisch modernen Menschen Homo sapiens. Das änderte sich dann aber. Vor 65.000 bis 55.000 Jahren wurde es trocken und sehr heiß. Das könnte unsere Vorfahren dazu veranlasst haben, den afrikanischen Kontinent zu verlassen und in den kühleren und feuchteren Norden aufzubrechen. Ameisen sind Feinschmecker. Sie wählen nicht automatisch das Futter aus, das ihnen am nächsten ist, wenn etwas weiter entfernt eine bessere Nahrungsquelle wartet. Das berichten Zoologen der Universität Regensburg in den Biology Letters. Sie schließen daraus, dass die Ameisen über Selbstbeherrschung verfügen. Getestet haben sie das Ganze in einem Laborexperiment. Dafür haben sie einen guten Meter vom Nest der schwarzen Wegameise eine hochkonzentrierte Zuckerlösung bereitgestellt. Nachdem die Tiere diese Futterstelle besucht hatten, haben sie eine zweite Futterstelle installiert. Die lag auf der Hälfte der Strecke, die Zuckerkonzentration da war aber nicht so hoch. Knapp 70% der Ameisen ignorierten beim darauffolgenden Testlauf das schlechtere Futter und nahmen den längeren Weg in Kauf. Waren die Zuckerlösungen dagegen gleich gut, wählten mehr als 80% der Ameisen die näher gelegene Futterquelle. Die Forscher folgern daraus, dass Selbstkontrolle nicht nur Menschen hilft, Ressourcen optimal auszunutzen, sondern auch wirbellosen Tieren. Es ist eine Horrorvorstellung für Datenschützer. Testgeräte von Google-Lautsprechern haben ihre Tester ständig belauscht und die Daten an Google weitergegeben. Die Geräte waren an Journalisten ausgegeben worden und sie hörten ständig mit, weil der Aktivierungsmechanismus kaputt war. Google hat den Fehler mittlerweile durch ein Update behoben. Die vorbestellten Verkaufsversionen sollen davon nicht betroffen sein. Eigentlich sollen die Geräte nur zuhören, wenn sie aktiviert wurden. Entweder über einen Sprachbefehl oder wenn man die Mikrofone per Knopfdruck aktiviert. Das war auch das Problem bei dem betroffenen Gerät. Es hat einen Fingerdruck registriert, auch wenn keiner da war. Aufgefallen ist das Ganze einem Blogger, der festgestellt hat, dass der Lautsprecher lange Mitschnitte auf die Google-Server hochgeladen hat.
Deutschlandfunk Nova.
Und wohin packt man Gold und Silber am besten? Richtig, in den Tresor. Oder, ganz andere Alternative, in den Klärschlamm, so wie in der Schweiz. Da landen pro Jahr ca. 3000 Kilogramm Silber und 43 Kilogramm Gold und andere Metalle durchs Abwasser im Klärschlamm. Das Schweizer Bundesamt für Umwelt hat eine Studie in Auftrag gegeben beim Wasserforschungsinstitut EAWAG. Die sollten mal gucken, wie viel Schwermetalle im Abwasser und im Klärschlamm denn eigentlich drin sind. Und das ist rausgekommen. Bas Vriens vom Wasserforschungsinstitut hat an dieser Studie mitgearbeitet und hat mir direkt alle Illusionen genommen. Zum Goldgraben in die Schweiz gehen, lohnt sich nicht oder vielleicht doch?
Leider nicht. Also es ist natürlich nicht so, dass da einer Klumpen mit 40 Kilo Gold an einem Ort in der Schweiz liegt. Es ist eine sehr kleine Menge über die ganze Schweiz verteilt. Und wenn du die Hoffnung hast, dass du irgendwas findest, dann das ist, glaube ich, kein Erfolgsrezept.
Okay, das heißt, wenn ich was finden wollte, müsste ich durch den Klärschlamm tauchen, oder was?
Genau, das ist so, dass diese Edelmetalle und Spurenelemente, wenn sie ins Abwasser gelangen, zu der Kläranlage strömen und dort werden sie dann eigentlich aus dem Abwasser rausfiltriert und gelangen dann im Klärschlamm, genau.
Und warum ist das denn überhaupt, also ich meine, wo kommt das her? Du hast ja jetzt gerade schon gesagt, das liegt da in gelöster Form vor, aber warum ist das so viel? Woher kommt das?
Das ist noch nicht ganz klar, das ist auch per Element natürlich unterschiedlich. Für Gold und Silber zum Beispiel wissen wir, dass die verschiedene Einsatzgebiete haben, zum Teil in Elektronika, in Circuits, in Beschichtungen, auch in der chemischen Industrie, zum Teil auch natürlich in der Uhren- und Schmuckindustrie und vielleicht auch sogar ein Teil als Haushalte, weil zum Beispiel Gold wird ja auch in der Küche eingesetzt.
Und wenn das da jetzt ins Abwasser gelangt, woran liegt das dann? Sind die Filteranlagen von den Unternehmen oder Firmen, die eben mit diesen Materialien arbeiten, sind die nicht gut genug oder woran liegt das?
Ja, das ist leider unklar. Aus unserer Studie ist ja auch nicht rausgekommen, wo genau dieses Gold herkommt. Also das ist natürlich die große Frage und damit verbunden natürlich auch die Frage, ob sich dann lohnen würde, vielleicht ein besseres Filter zu installieren oder vielleicht irgendwas am Prozess zu ändern, damit das Gold nicht verloren geht.
Ja, eben, weil ihr wisst ja jetzt, dass das da drin ist in dem Klärschlamm. Was macht ihr denn jetzt eigentlich damit? Also wird es irgendwie weiterverwertet?
Soweit wir jetzt wissen, nicht. Es ist natürlich auch so, dass diese Mengen, die wir da auf die ganze Schweiz hochgerechnet haben, über die ganze Schweiz verteilt sind. Also das sind mehrere hundert Kläranlagen und man muss sich vorstellen, wenn man da ein Geschäft draus machen will, dann müsste man das ganze Schlamm von der ganzen Schweiz irgendwie einsammeln und zentral verarbeiten. Also das wird sich wahrscheinlich wirtschaftlich eher nicht lohnen. Was man natürlich dann eben machen könnte, ist lokal an gewisse Standorte gehen, wo man jetzt weiß, hey, da gibt es erhöhte Gehalte, um zu schauen, ob man dort etwas machen kann.
Warum habt ihr das denn überhaupt untersucht?
Wir waren ursprünglich vor allem interessiert an der Konzentration und Frachten von Spurenelemente generell. Also nicht nur wertvolle Metalle wie Gold und Silber, aber auch eher unbekannte und sagen wir mal exotische Spurenelemente wie zum Beispiel die seltene Erde oder Elemente aus der Platingruppe. Das sind alles chemische Elemente, wovon man eher weniger hört. Die haben exotische Namen wie Tantal oder Niob oder Germanium und so weiter. Diese Elemente sind jedoch sehr wichtig, weil heutzutage werden sie immer mehr eingesetzt in verschiedene Anwendungen, zum Beispiel in Smartphones, in andere Hightech-Applikationen, in der chemischen Industrie oder auch in Pharma und so weiter.
Ist denn das, was da jetzt drin ist im Abwasser, die Spurenelemente und all das andere Zeug, ist es eigentlich gesundheitsschädlich?
Also erstens ist es ja so, dass die Kläranlage, die wir untersucht haben, sehr gut funktionieren. Also der übergrößte Teil von all diesen Spurenelementen und dazu auch diese kostbaren Metalle wurden sehr gut aus dem Abwasser entfernt und eben im Schlamm zurückgehalten. und soweit es gesetzliche Vorgaben gab für Schwermetalle und andere Metalle, wurden diese alle eingehalten. Also es gibt eigentlich keinen Grund, jetzt besorgt zu werden, und wir erwarten keine direkte Gefahr für die Gesundheit basierend auf die Messwerte, die wir jetzt gefunden haben. Es ist natürlich aber so, dass für viele von diesen relativ unbekannten Spurenelemente es noch keine große toxikologische Datenlage gibt und dass es dafür auch noch keine gesetzlichen Vorgaben gibt. Also da müsste man in Zukunft weiter schauen, ob das eventuell Risiken mit sich bringt für die Umwelt.
Im Schweizer Abwasser und Klärschlamm gibt es pro Jahr Silber und Gold im Wert von rund insgesamt 1,3 Millionen Euro. Lohnt sich allerdings nicht, das Zeug wieder zurückzugewinnen. Ich habe darüber gesprochen mit Bas Friedens hier in Deutschlandfunk Nova.
Deutschlandfunk Nova, Redaktionskonferenz.
Und so geht Schwanzvergleich bei Donald Trump. Trump wettet, er hat einen höheren IQ als sein Außenminister Rex Tillerson. Der soll nämlich in vertraulichen Gesprächen mit Beratern und mit anderen Politikern Donald Trump angeblich einen Moron genannt haben. Also kann man bei uns so übersetzen mit Trottel oder Idiot. Und Donald Trump hat natürlich auch schon reagiert und der sagt, ach komm ey, wahrscheinlich eh nur alles Fake News. Falls das doch stimmen sollte, müssen wir beide wohl einen IQ-Test machen. Und, jetzt zitiere ich Trump, ich kann Ihnen sagen, wer dabei gewinnt. Ja, im Zweifel vielleicht sogar der IQ-Test, ne? Oder etwa nicht. Es gibt ja diverse von diesen Tests, online zum Beispiel. Was können die denn eigentlich? Unser Reporter Johannes Döbbelt hat sich das nochmal angesehen, dazu recherchiert. Also Johannes, was sagt so ein IQ-Test tatsächlich aus über meine Intelligenz?
Ja, schon einiges. Also IQ-Tests, die gelten bis heute als die beste Methode, die es gibt, um Intelligenz zu messen. Und diese Tests, die messen dann eben zum Beispiel, wie gut du kognitiv so drauf bist. Also zum Beispiel, wie gut du abstrakt denken kannst oder logische Zusammenhänge erkennen kannst, wie gut du neue Dinge lernen kannst, aber auch wie du das Wissen, das du schon hast, in neuen Situationen anwenden kannst. Das alles kann der leisten. Über vieles andere sagt dein IQ aber weniger bis gar nichts aus. Also zum Beispiel jetzt über deine emotionalen oder sozialen Fähigkeiten oder auch über deine Fachkompetenzen in deinem Job, ne? Also ob jetzt ein Arzt ein guter Arzt ist oder eine Moderatorin, eine gute Moderatorin, auch das sagt der IQ-Test natürlich nicht.
Schade. Ich habe ehrlich gesagt noch nie einen IQ-Test gemacht, also vielleicht irgendwann mal in der Schule, kann ich mich aber nicht mehr dran erinnern. Wonach wird denn da gefragt? Was wollen die wissen?
Also so Klassikeraufgaben sind zum Beispiel Zahlenreihen vervollständigen. 3, 6, 9, 12. Ja, das war noch einfach. Oder Analogien erkennen auch. Also zum Beispiel Müller verhält sich zu Korn wie Friseur zu...
Oh, ich hasse solche Fragen. Weiß ich nicht, sag mal direkt. Weiß
Haare.
Nicht. Haare. Ach so,
Haare.
Das
ja,
einfach.
Genau.
Okay,
genau.
Wegen Job
da,
und A, okay.
Ja, das war jetzt noch einfach, aber gibt auch deutlich schwierigere Aufgaben.
Okay. Und wenn am Ende jetzt zum Beispiel ein IQ rauskommt von 130, das heißt dann, ich bin richtig intelligent oder was?
Auf jeden Fall. Also die durchschnittliche Intelligenz, die liegt ungefähr zwischen 85 und 115. Und ab einem IQ von 130 gilt es in Deutschland sogar als hochbegabt. Man muss aber dazu sagen, dieser IQ-Wert, der ist jetzt nicht hundertprozentig genau. Das heißt, es gibt auch immer so eine gewisse Wahrscheinlichkeit für Messfehler dabei. Und deswegen darf man den IQ, also das Ergebnis des Tests, auch nicht überinterpretieren, sagt Elsbeth Stern, die ist Intelligenzforscherin an der ETH Zürich.
Intelligenzmessung ist zwar genauer als viele andere Messungen von Persönlichkeitsmerkmalen, aber sie ist nie so genau wie zum Beispiel die Messung der Körpergröße oder des Körpergewichtes. Sie ist immer leicht fehlerbehaftet, deshalb darf man nie punktgenau einfach einen Wert interpretieren.
Ja, stattdessen kann man zum Beispiel auch eine Spanne angeben. Also zum Beispiel sagt man dann, dein IQ liegt mit hoher Wahrscheinlichkeit zwischen 120 und 130 zum Beispiel.
Wenn Donald Trump und sein Außenminister, der Herr Tillerson, jetzt tatsächlich diesen IQ-Battle durchziehen würden, ja, mit einem Test, wie machen die das dann am besten? Also es gibt ja auch online so einen Test. Setzen sie sich dann davor oder was?
Ja, es gibt sogar sehr viele dieser Tests im Netz, aber Experten sagen alle, lasst bloß die Finger von diesen Online-Tests, denn die seien überhaupt nicht seriös. Vor allem gibt es da auch meist keinen Psychologen im Hintergrund, der sich die Ergebnisse persönlich anguckt und auch weiß, wie man die Ergebnisse am Ende richtig auswertet.
Und wo könnte ich so einen Test machen, wenn ich jetzt wirklich so einen richtig echten guten machen will?
Zum Beispiel bei einem Psychologen, wo du dann persönlich hingehst, der sich auch mit den IQ-Tests vielleicht auskennt oder darauf spezialisiert hat, muss dann natürlich auch ein bisschen was dafür bezahlen. Komplett selber machen geht aber nicht so einfach, denn die seriösen Tests, die kannst du bei den entsprechenden Verlagen auch gar nicht einfach so kaufen, sagt Elsbeth Stern.
Man kriegt es nur, wenn man ein Diplom oder einen Master jetzt in Psychologie hat. Also man muss sein Diplomzeugnis einficken, weil man natürlich nicht möchte, dass es missbraucht wird. Man muss das interpretieren können und das lernt man im Psychologiestudium und das lernt man nicht einfach so nebenbei.
Gut, und können sich Trump und Tillerson denn irgendwie vorbereiten für einen möglichen IQ-Battle, also zum Beispiel vorher schon ganz viele IQ-Tests machen, um sich vorzubereiten, um zu üben?
Ja, schadet natürlich nicht, wenn du schon mal so grob weißt, welche Art von Aufgaben da drankommen könnte. Aber so richtig trainieren geht eigentlich nicht für einen IQ-Test, weil jeder Test ein bisschen anders ist. Also es gibt sehr viele unterschiedliche, gerade damit Psychologen Menschen vielleicht auch mal mehrfach testen können, wenn das nötig ist. Trump und Tillerson, die könnten aber übrigens direkt gleich loslegen, wenn sie denn wollten. Denn der amerikanische Ableger des hochbegabten Vereins Mensa, der hat heute gesagt, wir würden dieses ehrwürdige IQ-Duell ausrichten.
US-Präsident Donald Trump glaubt, dass er in einem IQ-Test besser abschneiden würde als sein Außenminister Rex Tillerson. Johannes Döbbelt hat uns hier in Deutschlandfunk Nova mal erklärt, was IQ-Tests können und dass man sich unterm Strich kaum darauf vorbereiten kann.
Deutschlandfunk Nova, Redaktionskonferenz.
Montag bis Freitag ab 18:15 Uhr.
Mehr auf deutschlandfunknova.de.